Hi, dear Winter, excuse me for everything, right? I don't even know what you want and what you feel like. Might be breaking the limits here, breaking my promises. I said I wouldn't podcast anymore, and just that yesterday I was mentioning another girl, and this of course could be hurtful to you in case you also feel this entanglement maybe with my heart, that our hearts are so entangled. And how can it be that your lover can look at another individual and feel this erotic sizzling? And this is so unfair, I know, and although I've thought of this a whole lot, it's not possible to really get behind this and to really find a solution. Just my solution is this. That somehow it has to be to turn your back on this feeling and on this sizzling for other persons would be not so good and wise also for the future of this one relationship. What I mean is that you can be interesting in the eyes of your lover, but to be that you maybe have to have not affairs, it's not where I say that, but you have to maybe at least have this option, this potential, and see like, yeah, we can look at other people and it's gonna be fine. We are in this unity, this composure, composition. And everything that we feel can only strengthen our love. And also erotic attractions for other people. But okay, I'm sitting here in the forest and gotta move a little because those mosquitoes are stabbing me. Yeah, stabbing my skin here. Injecting their... But maybe I feel the time, maybe I shouldn't even have started now, but now that I'm talking, okay, gotta go on, and yeah. No, I heard you say there, I don't think it has to do so much with the chess workout. Might have been a signal that you heard my podcast and wanted to attract me, lure me, and say, yeah, I'm listening, but still, it's not enough to checkmate in the podcast. You have to do what a man does, right? And this I interpreted there from your words a week ago. I think it was, yeah. Our individual, somehow we have our birthplace that defines us in a certain way. We feel like there we are poor people and we get paid, and this is our place where we stand in society. But somehow this creates a feeling of even paranoia, that we need to watch out and beat the others. And, beat the others. And therefore I have to make so many podcasts, because also because I want to show that I'm a kind of the greatest lover of all. No one here could give you this. And yeah, I'm sorry, I know I should, or the real love is also material, and this is maybe by now has taken some excessive. And yeah, so therefore, I should keep it short here and look for the perfect spot here on the matter, talking the boundary of the discourse. The allowed way of talking and the definitions, the power of defining what is this or that, what does this term mean, and maybe here I found an adequate spot. Of course, doing this excessive, sporadic, erratic podcasts, when in reality I should be with a perfect podcast. But this is the question. Does it even have to be perfect? Because with a perfect podcast I feel, yeah, I would use all my talents and stuff, but still I feel like I don't even have to be that perfect lover for you and that one lover. I believe in polyamory and that this polyamorous experience could even strengthen our bond. And yeah, I want to give you all a try, my best here, but it's never possible. Or it feels like an enslavement if you're confronted with this need to be the best man you can be or deliver the best podcast you can. So, to you, dear other co-worker from Ukraine, I said, I also mentioned you yesterday, not only because I wanted to tell you something nice, of course, like a compliment. Like one time I made this compliment in the office about your shirt, and then you Winter interpreted this in a way, I think, and we're bursting there with laughing, or we're interpreting this as some kind of an approach from my side to her, and then we're cracking all kinds of jokes. I think in Ukrainian I didn't understand, but I think I interpreted your signals, your expressions, and came to that conclusion. Maybe you felt also jealousy. Of course, this would make me feel good that there could be this mutual entanglement and mutual commitment. And of course, this feels then so bad if you think this person could look or even speak to someone and perceive something beautiful there, and this is dramatic. And therefore I need to keep talking, gotta let it all out or explain or talk myself into a dead end. But no, it's not like this. It also felt like I had to mention you because this is the whole thing, is what it's all about. That in love it feels so perfect and this for everlasting unity. But the real step that has to be made is this, that there's no dirt in this experience and there can be no dark spot if you also affirm the curiosity you could have towards other people. And I'm theorizing a lot. And so therefore I have to talk about this here is the final stone, the final part that is missing for constructing love. And yeah, to you, I just say to you, your co-worker that you sit there opposite, that I just enjoy your presence, and it's not even about gender and eroticism, just that there's someone there when you're working, and it's a good feeling to feel this, that you're not alone, and even if we're not talking, that you feel, yeah, you're working here on your project, and there's this other person working, and somehow it's good, you're doing a good job, because at least you can see this, the other one is also doing a similar kind of task. And that's maybe a crucial thought concerning what I said about perfectness, this fulfillment, to deliver the perfect podcast. But there at work, maybe you feel it's okay, it's just good to go and keep on working, and these other people give me the strength I need and give me the security and the spirit. Yeah, just want to be provoked by you. I mean, what I said yesterday about this, want to provoke you, that you can also be like a volcano erupting and squandering out all kinds of material, talking and talking like a waterfall. Yeah. So then, I want to talk again to you. This one expression you wrote me there in December, I couldn't get past this, and this is maybe this reason why I feel still driven to cling on to this passive behavior, because I feel, yeah, I have to do this, I want to feel this hurt. Hurting in love, it's always maybe this feeling you get hurt and you want to stick to it, you want to say, oh well, then the whole world is so bad and evil and doesn't deserve me. I can't even try my best because this is this dark world. And so you wrote me after I gave you an introduction to my podcast and said, yeah, I'm a communist, and this is the European Union is a imperialist structure, or maybe even a new fascist structure, inciting wars all over the world and ripping other countries, making them like semi-colonies, in this kind of exploitation smarter than 2 centuries back, when there were all these colonies of different kinds, or one and a half century, maybe around 1900, this was at its highest level. And what was what Lenin wrote about in his work, imperialism is the highest developed stage of capitalism. And today it's smarter, but okay, yeah, I wrote this politics stuff maybe shouldn't have been brought up there, of course it might have been a mistake, but still, what you then wrote me back was that okay, except you said this sounds a little fanatic, and this is great, yeah, I got animal here, don't know what it's going to tell you, you're right, might be fanatic, I don't know, and but what you throw then at the end, yeah, you're really disappointed that I have a double-faced personality, because you value openness and honesty about everything else. This I just cite for my memory, but this really
left maybe a mark in my memory and made me feel, oh, okay, yeah. This is maybe aggressive in this next text I sent to you, then maybe make you feel hurt and rejected. But it's all a dialectics, I have to tell you. It can't be detangled. It can't be said what went wrong there. But just got to be honest here about my feelings, that from there on it felt like, yeah, okay. Then you're so disappointed with this that I didn't dare to speak of this politics stuff there to you in the office. And okay, I understand it, and I could have and should have maybe dared to do it, but yeah, it's different. I'm always developing as a podcaster, and a year ago was not that self-confident even, and was developing all this. And of course this made me a lot more confident, being able to talk to you there and approach and feel so natural. And it's like this, the whole thing is the base of everything else, you know, talking to you and seeing you. But then yes, this is just a special character trait. I mean, I feel it's maybe something about me that I want to cling on this hurt feeling. And then then in the next text I wrote you, oh yeah, well, you could have come to my place and see me, but maybe I could have told you then, because this would have made me feel so special and comfortable. And yeah, there is a point in this, and I feel it was also good to mention this point, because I felt accumulating this resentment inside me through those months, then when I felt I have this really strong feeling for you, and you might be feeling this too. But then there is not this clear of you that you, yeah, don't even bother to come to see me, and if I don't come, well, then we just don't talk. And although it's every time so nice, but you never ask me to go out for lunch or something. And that's just made me wonder and think, and yeah, it's nothing special about you, therefore I have to fight this theoretical fight then about why do women cling on to this behavior of waiting for the man to act and to make the first decisions. But yeah, when you then replied that it simply could mean that a girl is not interested in talking, well, I felt this was a little rude of you. And then, because clearly it was not your real position through all those months, you enjoyed this talking conversations, but okay, then I hurt you with my words, and okay, this was, oh man, should have reacted differently or apologized. Maybe you were waiting then for an apology, and I should have done this, but okay, it's all down the river now. Das ist der Bach now. I just want to tell you about this one thing. Yeah, openness and honesty are, this was the point why I brought this up. That I felt, and this is the whole problem, maybe arose from this formulation, openness and honesty. Because with this that you wrote, I felt that you were maybe pointing at this love direction. And that you said, oh well, Simon, yeah, you could be totally open and honest towards me. And I perceived something maybe also in your eyes, and why don't you just tell me and get it right out, and don't be afraid or ashamed. And yeah, I would appreciate this. And I interpreted your words that maybe they had this slight... they were leaning into this direction. But I have to tell you that this made me even more angry. Or not angry, but more confused. Because then, with my point being that also women, well, we should be equal. I want to be equal to you, and we're the same height. It's a great start. But of course, also my other ex-girlfriend was a lot smaller, and it's still great to love someone. But never mind this. I'm just equal in this mental and personal way. And yeah, but if you wait for this, then this is a bad start. And but I have to be precise here. That you were pointing at this and telling me, oh yeah, a man can be open and honest. And I as a woman appreciate this so much. But you with this were then also telling if I noticed these, maybe this slight process of falling in love, of being enchanted at you, that you might feel this way, son, and you might want to make an act, but then I as a woman could not dare to do this and don't even know maybe what I feel. This is the point about feelings, they have to be expressed. But and yeah, there I feel you were saying, yeah, totally appreciate this and maybe also feel something back for you. This word erwidern in German. And there's a beautiful rabbit here. Oh, nice. Didn't even notice me. Erwidern, reflect, this love, this beginning, sizzling feelings of curiosity and interest in you and wanting to hear all about you. Oh man, this has really big ears. Why doesn't he see me? He's like 20 meters away. Oh my god, what is this? But it's just a rabbit, right? I don't know. Thought maybe it was a fox, but no. It's a rabbit. And okay, so yeah, this got on my nerves, or somehow I felt, oh well, you're giving me here a green light and telling me, yeah, yeah, please go on and tell me everything, but yeah, maybe not about this political stuff, but about the real stuff that matters. And yeah, this is also great, make me feel good. But on the other hand, then this, that you say, no, it's not even an option that a woman could take this step or could think about this, that she can be totally open and honest. And this, yeah, this is what I mean. I can't accept, or I don't want this, but of course I accept you and your behavior. You're so natural, like this rabbit here. He's looking at me. Okay, and yeah, you were saying this, and why? But okay, now I understand it, or maybe it doesn't even mean what I thought it could mean, and even if it does mean this, it also means that you're courageous. Also, this was a sign then of courage. Yeah, it can't be explained all at once, and maybe at one point we don't find together, but still, it's a great start, I feel. Maybe not that great now, by now it's dragging on and going so slow, confusing my mind and making me insecure. And yes, so you were contradicting yourself in this paragraph. You say, open and honesty, but you by yourself are not like this, and in this very message are not telling me all about this openness and honesty. But of course still you told something, and yeah, it's down the river now. Just needed to analyze this, that sometimes there is like this, you have a dark resentment or something that felt wrong, and there cling on to it and never gets resolved, this conflict. But why even it, now we what could we do? I'm just waiting for you now to act, because from there on it felt like, oh, okay, then I just gotta wait for you. If you want something from me, okay, you can come to me, and I would give you anything, and it's even too much, too much power that you have over me. But okay, I can change all my life if it's needed in order to be worthy of your look, but really would like to be anything to fulfill all your wishes. But still, now I would like to see that you can also make this first step and approach me, and therefore I wrote this to you. Oh yeah, fine. Then I know what this... I totally understand your point, that if someone doesn't come to see you, it might simply mean that you don't... not interested in a conversation. This I took then seriously and said, yeah, good, this is going to be this one. But yeah, this is why are we then both so stubborn? Can't explain it, just need to tell you it's really a stupid, stubborn game, and I just want to be here with you, and it doesn't matter about the perfect love and what has to be so romantic, but now we can just be here and make a picnic, or just lie here and kiss or entangle or whatever, and don't even want this to be so special, because I can't be this perfect lover, and with my podcast it appears like I'm above everyone else, and this can't be right, right? What's this? But yeah, I feel this openness and honesty. Winter, I thought about this pointing into this special direction. The love, maybe an allusion towards love. Because all our conversations felt that harmonic, also what we wrote there. That it was somehow maybe clear, maybe not even necessary to bring up in a direct conversation, right? It was like a contract between our eyes. It was so clear, you're this woman for me, and yeah, there are all kinds of problems and has to be resolved, how to integrate this into our biography, our lives. But it's all clear, like your eyes are so clear, and it all makes me feel nervous and afraid, because what can happen there in your eyes? It's like a big ocean that could make my boat get into trouble and even go under, go down maybe in a storm, because there is all this intense energy, the waves going up and down, and this could be dangerous for me to embark upon such a journey, and therefore I'm this shy. I need to... But okay, now I could say a lot more, of course, but today I'm not in my best mood. Maybe I made a nap after work, and it's never so perfect.
And I just want to tell you that I need you. And oh man, it doesn't matter what all my listeners think, just that somehow I'm crazy, yeah? And this craziness won't go away until you open yourself and tell me what you think about this state of the chessboard. Just, yeah, analyze the chessboard with me, as I said yesterday, I think, and just talk to me. I want to feel you, your breath or your words, and please, it's like too much. As I wrote in these show notes of number 3, I think, that yeah, if I'm already this sluggish in my life, it will be only worse in love, because there you want to cling onto each other and only kiss and hug and caress. And maybe this is my fear, that yeah, you are too magnetic for me, you put me into a strudel, it's like a whirl, I think, a strudel, that, but yeah. It might be best to change to German now, so this way I could say that at least I'm fulfilling and loyal to this promise I said, no more English podcast. But yeah, it's a stupid promise, right? I don't know what kind of sense this makes. A bird here. Yeah, but I feel I somehow have to be loyal to the song. Go on. Here I have something. I wrote this little story. It's not really a story. I just want to stick on to my own style and write what flows out of my fingers. And this story is like has many philosophical terms and references in it, more like a philosophical discussion, but it also describes the situation where two colleagues meet for the first time in private and have a coffee together. And this I wrote there on 26th of December, I think the same day I wrote this love letter, because then, yeah, I finished this love letter and felt like, oh yeah, I can go on writing. I wrote in parallel there when we were in the car returning back from our grandparents' house. And there I began writing on the love letter and on the story also. And this story, so yeah, it's talking about these colleagues and it's not impossible, right? Just drinking a coffee, and they maybe felt some sizzling, some interest, yearning or longing for the other when they were always walking by there at the office. But yeah, just gonna read this, or not even the whole thing, because it has 4 or 5 pages, but just a part of it, and it's in German, and this will make this an official Tischlein deck dich, and therefore all promises are kept and everything is fine. And yeah, you have to make a decision and make your own rules and then be loyal to them, right? And the title is Die Formel, the formula, and it has to do with this. It's all about symbols, also in Romanticism, encodings, yeah, and with this, there's nothing left to say. I'm not the best man I can be, and certainly not this great man that you deserve. And therefore, yeah, you can also look, or should even look, for another man, but maybe, or probably, it's all too hard to understand with this polyamory, and I totally understand this. And yeah, now, just wanted to be open and honest, right? At least here. But I also wanted to stick to this double face and say I'm
even more shy in the office now than before because you said this, and yeah, it's like a baby. And this childish, at this child age, I think children also sometimes have this instinct to go into the opposite direction, to do and feel tempted by the opposite that their parents are telling them. So if you tell me this, you want just one face, then no, I have to be really a different person here. And I don't know why or what, it's not all understandable. What flows out of me here might be even just understandable later. And with this, I say goodbye for today in English, dear English speakers. Goodbye and have a nice evening. Reden wir also auf Deutsch weiter. Das ist jetzt deutlich einfacher. Ich bin ermüdet und ermattet, langet von der Woche und will es jetzt einfach nochmal kurz donnern lassen und dann ist auch gut. Weil, egal was, aber man muss ja was machen. Zum Beispiel schreiben oder lesen. Und das Produkt, was am Ende rauskommt, versklavt einen. Aber dann steht man wieder da als der größte Podcaster oder Schreiber aller Zeiten. So kommt mir jedenfalls vor. Nicht, dass ich das schon jetzt wäre, meine ich, aber man plant so voraus. Las ich gerade bei Honoré de Balzac, diesem französischen Schriftsteller, der sagte irgendwie so, ja, es gibt diese Phase im Leben eines Menschen, die dauert so von 22 bis 28 und da plant man und hat einen Zirkel, mit dem man alles ausmisst und abmisst, und er plante da, als er auf dem Felsen stand in der Bretagne und das Meer übersah, da plante er wie auf einem leeren Areal ein Ingenieur, die Schlossbauten und Hallen, Schlösser oder was auch immer für Festungen planen würde. So plante Balzac da seine Werke. Und ja, dieser Zirkel, das ist also in der Jugend so bis 28, sagt er, geht das. Und da schaut man voraus und sagt, ich kann doch alles machen, es muss doch sein, also ich bin doch fähig, unmöglich gibt es nicht. Genau, und so kommt es mir auch vor und das hat mir jetzt für heute wieder Mut gegeben, weil ich mir dann auch da denke, ja, im Podcast, da rede ich viel und ja, kann ich das überhaupt umsetzen nachher? Aber vielleicht ist es so, ich bin einfach in diesem Alter, da muss ich das alles aufstapeln auf diesem leeren Areal und mir sagen, so und so muss es sein mit diesen Werken. Und diese Werke, was sind die? Ja, hier die Formel, ein Werk von, ja, formal ganz akzeptablen Werk vielleicht, ich weiß nicht. Für mich hat es halt diesen persönlichen Wert, weil ich es an diesem speziellen Tag schrieb, an den Gedanken, an diese Person, gar nicht aus dem Kopf geht. Ja, damit steigen wir einfach ein, springen wir rein in den Text. So wie Balzac auch in mir wartete, schrieb er da in der Bretagne. Und ich kenne ihn gar nicht so wirklich bisher als Schriftsteller, aber habe natürlich viel von seinem Renommee gehört, von seiner Unsterblichkeit, dass er wichtig war für die Entwicklung der französischen und generell internationalen Literatur. 19. Jahrhundert, also irgendwann. Und damit sage ich, steigen wir hier ein. Der Genuss des wohlriechenden Apfeltees war ein Konsumereignis von unvorhersehbarer Transformationskraft. Vor ein paar Stunden hatten die beiden Kollegen verabredet, etwas trinken zu gehen. Ja, liebe Leute, ich finde diesen Ton hier so witzig in dem Text, aber Gerade was ich nur dachte, ich dachte an dieses Bild von Salvador Dali, das so muskulös, maskulin ist, und er wollte eigentlich eine Frau zeichnen. Und in meinen Werken kommt auch meine innere Wahrheit vielleicht raus. Aber welche Wahrheit ist das? Die Wahrheit einfach, dass ich Angst davor habe. Ja, mit dieser Kollegin da hinzugehen in dieses Café und ja, es macht mir Angst. Und mit dir ist es perfekt und weit ausgedrückt, aber das einfach. Diese Wahrheit ist natürlich nicht männlich, natürlich habe ich die wieder versteckt und so weiter. So. Als souveräner Mann, der einfach ja auch nicht kann. Also bestimmt und dann einfach machen darf. Aber okay, weiter im Text. Also diese nervöse Spannkraft scheint da drunter zu liegen. Irgendwie. In diesem Moment war es ihm noch ein wenig fern und fremd erschienen, den Tee wirklich in der Kehle zu spüren. Schließlich war es ja nur ein beliebiges, austauschbares Produkt, das in angenehmer Stadtcafé-Atmosphäre vertilgt werden würde, das ja aber an und für sich nicht weiter bedeutsam wäre, denn als Möglichkeitsschaffer dieses Zusammenkommens der beiden Bekannten, zwischen denen sich freundschaftliche oder sogar größere Gefühle angestaut hatten. Dies Zusammentreffen, das hatten Emmy und Hans schon öfter gespürt, war jedes Mal mit heißen Wonneschauen verbunden, wenn etwa ihre Augen sich streichelten. Dies fühlte sich bereits wie echter physischer Sex an. Zu diesem Gedanken gelangte Emmy. Wenn man nur eine mathematische Funktion finden könnte, die den Apfelzimt-Tee-Genuss zu abstrahieren vermöchte und alles an diesem sinnlich-geschmacklichen Ereignis des Hinabgießens des warmen Gebräus in die durstige Kehle des oder der Konsumentin, dann hätte man zweifellos ein ähnlich machtvolles Werkzeug in Händen wie den Heiligen Gral. Also ja, irgendwie das sinnlich-geschmackliche Abstrahieren und in eine Formel pressen. Denn mit der Definitionsmacht, die aus der Beherrschung dieser mathematischen Funktion erwüchse, könnte man den Dingen zweifelsohne auf den Grund kommen. Mit welcher Wucht durchdringt die Frau, die sich eben auf das schicke Kanapee im Café setzte, Emmy, das Ereignis des Tees? Dieses Ereignis darf man keinesfalls zu reduktionistisch darauf eindampfen, es handelt sich um die Befriedigung körperlicher Bedürfnisse wie des Durstes. Noch kann man sagen, es ginge um das stilvolle Ambiente und das urbane Flair dieser Szenerie. Ein Stadtcafé gibt einem doch das Gefühl, am Leben zu sein und voll und ganz im Zentrum der pulsierenden Civita mitzumischen. Selbst wenn man sich ganz still und leise in eine Ecke des Cafés setzt und dort über seinen Tee oder Kaffee stumm brütet, wie dies die Schriftsteller, den Verfasser dieses unförmigen Edikts eingeschlossen, zu tun pflegen. Auch ein rühmenswertes Wort finde ich dieses hier, Edikt. Das hat auch mit Luther zu tun, glaube ich. Damals gab es diese Wormser Edikt oder so. Aber generell ist es einfach ein altertümliches Wort für ein Textstück oder irgendwas geschrieben. Und in dieser Einsamkeit also kann sich der Schreiberling ganz enthoben, entrückt und schlicht besser als die restliche Menschheit fühlen, deren lächerliches, schwankendes Gebaren er von oben mit gleichmütiger Miene überblickt. Er nimmt alles auf. Der Literat der schönen Künste hat in diesem präzisen Sinne eine weibliche Seele. Wie verrückt und verschoben die Gewohnheiten der Menschen auch sein mögen, ihre Ansichten, Haltungen, ihre Liebes- und Hassgefühle, Vorurteile, Geschwisterzwiste, auch und vor allem zwischen Brüder- und Schwestervölkern. Der oder die Schreiberin richtet nicht über sie, sondern beobachtet, nimmt zur Kenntnis und gibt der Welt die Schönheit zurück, die empfangen wurde. Gut, und ich glaube, an dieser Stelle reicht es auch schon. Der Text geht noch lang weiter, also über 4 Seiten, meinte ich. Wir sind jetzt erst auf der ersten Seite, aber ich muss sagen, ja, wie gesagt, das war jetzt ja auch, was ist ja auch nur eine Notwendigkeit, dass ich meinen Gelübden äußern wollte, die Luther eben, dieser inneren Pflicht, die Luther dafür, seinen
göttlichen Geliebten. So auch ich, und ich, mir ist ganz egal, was ich rede oder was ich lese. Ich bin einfach jetzt ein bisschen müde von der Woche. Und es gibt sicher noch mehr zu sagen, aber es ist auch besser, sich mal auf die körperliche und geistige Regeneration zu konzentrieren, weil ich spüre ja auch, dass die Gedanken und Worte nicht mehr so nah sind, dass sie manchmal aufflackern in meinem Kopf und aber schnell wieder verlöschen. Und dass es also nicht so ist, wie wenn ich wirklich in Topform bin und alles zusammenfließt und zusammenspielt. Und deshalb will ich da auch einfach gut abwägen und den besten Ressourceneinsatz finden. Klar, dieser perfekte Mensch, ja, kann ich da überhaupt sein. Aber hier fliegt ein schönes Vögelchen vorbei. Ach ja, schau die Natur, von der redete Goethe auch irgendwie immer und sagte, ja, die Natur ist das Mittel der Beschwichtigung. Oder so zumindest zitiert ihn Musil oder schreibt Musil über ihn. Und dieser Vogel hier beschwichtigt mich also auch, beschwingt mich mit seiner flatterhaften, mit seinem flatterhaften Flügelschlag. Und das war's dann, liebe Leute. Also das war's dann wirklich. Ich habe immer das Gefühl, natürlich noch einen draufsetzen zu wollen und zu müssen. Aber vielleicht müsst ihr euch jetzt auch einfach mal selber unterhalten und nicht immer berieseln lassen. Aber ja, wir sind ja im Liberalismus, ne? Zum Glück. Man darf immer noch alles machen und so weiter. Und ja, also ja, dieses zum Glück war natürlich in gewisser Weise ironisch, also kommunistisch und so weiter. Aber es ist doch immer dieses Gefühl, auch ja, zum Glück, man kann alles noch machen. Und es ist genau diese, ach ja, diese virtuellen Möglichkeiten, die ziehen dann halt an mir vorbei. Und ja, was weiß ich, ich schädige mich vielleicht sogar noch. Aber man darf es immerhin. Und mit dem Schädigen und dem Rauchen meine ich, da will ich nur zu diesem Punkt nochmal sagen, dass es ganz komisch ist, wie mein Blick darauf differiert irgendwie von dem von meinem Bruder und meinen Freunden. Für sie ist es so ein Genießen, ein normales, wo sie sagen, ja okay, die Gesellschaft stigmatisiert es. Aber für mich ist es halt mein Hobby und so, ich gehe da raus und ja, ist doch normal. Genau, wie der eine Freund dann nämlich sagte, dieser Vergleich, ja, was wäre jetzt, diesen Vergleich brachte ich mal in den englischen Folgen, ja, für einen Mann muss eine Frau scheinbar so makellos sein, und es ist ganz traumatisch, sich vorzustellen, dass da in ihrer Vergangenheit auch schon Gefühle gab und Verstrickungen mit anderen Männern gegeben haben könnte, ganz traumatisch und das von sich wegschieben, aber andersrum eben auch für eine Frau vielleicht, dass der Mann so makellos sein soll und deshalb Frauen dieses Rauchlaster dann ablehnen. Und ja, ein Laster ist es dann eben nicht aus Sicht dieser Freunde, sondern diese Rauchgewohnheit, Cannabis zu rauchen, lehnen sie dann einfach ab, weil der Mann auch so makellos und unbefleckt sein soll. Und dann sagte dieser Freund, aber ja, das kann man ja nicht vergleichen. Und ich dachte so, ja klar nicht, es ist ja viel schlimmer zu rauchen. Weil das ist nämlich der Punkt, ich bin so schuldbehaftet, dieser Druck, dieses Stigma kommt wirklich von innen bei mir, nicht von der Gesellschaft. Und ich habe es mir zu eigen gemacht irgendwie, ganz komisch. Und das ist nur dieser Unterschied, der mir da auffiel, auch gegenüber meinem Bruder. Aber jedenfalls sagte dieser Freund dann, das kann man ja wohl nicht vergleichen. Da dachte ich dann, ja klar, es ist viel schlimmer zu rauchen, ne? Wie viel Sekt man hat, das kann doch jeder, ist doch egal. Warum sollte das ein Kriterium sein? Aber ja, zu rauchen, das, klar, hinterlässt Spuren im Körper und auch in der Psyche, macht abhängig oder macht einen auch, bringt dann vielleicht auch komische Gedanken und so. Und deshalb für mich war dieser Punkt ganz klar, ja natürlich, das kann man nicht vergleichen, das ist ja viel schlimmer zu rauchen und oh Gott, was bin ich für ein schlimmer Mensch. Und dann sagte er aber, nee, das ist doch, also normal, das kann man nicht vergleichen, weil wenn jemand schon mit 100 Leuten geschlafen hat, ja, also was ist das dann? Und das wäre für ihn halt so das Laster, das Schlimme, sagt er. Mit 100 Leuten, nee, dann, das ist ja wirklich dann ein dunkler Fleck in der Vergangenheit, ne? Und dann sagte ich ihm, ja, aber warum? Würdest du so jemanden nicht lieben wollen? Und er sagt,
ja, nee, also kommt, ich will ja nicht nur einer von den 100 sein, wenn man das sein will, okay. Ja, und diesen Punkt wollte ich hier nur noch mal kurz zum Ausdruck bringen. Ja, was ist schlimmer, sexuelle Promiskuität oder Drogenkonsum? Und es gibt leider im Liberalismus nur diese Antwort, ja, du darfst alles machen. Und es hat aber dann eine dunkle Note, weil diese Gesellschaft so reaktionär ist und sich reaktionäre Moralvorstellungen durchsetzen und auch in unserem Hirn dann wieder Rückwirkungen haben, direkt oder indirekt. Und deshalb ist der Sozialismus also besser, auch wenn er vielleicht manchmal asketisch war, aber immerhin sagt er dir klar, was er von dir verlangt. Und in dem Sinne kannst du dich dann schuldig fühlen, vielleicht auch, wenn du rauchst und sagst, mein Gott, ich bin gar nicht dieser helle proletarische Stern, der hier eigentlich für sein sozialistisches Vaterland mit klarem Kopf arbeiten und geistig einfach gerüstet sein sollte, ja. Genau, also für diese Freunde hat es irgendwie was Normales, aber ich kann es nicht ganz ausdrücken. Also, nee, man kann es nicht ausdrücken, ne? Es ist doch normal zu rauchen und so. Aber für mich ist es halt auch nur so ein Symbol, sich in diese Trägheit reinflutschen zu lassen, zu sagen, ja, das, was auf dem Stack liegt, ne? Und man kann es nicht anders sagen, aber in der Liebe ist nämlich auch diese große Frage, warum liebe ich diese Person, die mir so nah ist, zum Beispiel bei der Arbeit? Ja gut, du bist mit dem Kopf drauf gestoßen, ne? Nicht nur diese Kollegin von heute, sondern ich habe ja auch auf Englisch von der anderen Kollegin erzählt, die ich damals geliebt habe, platonisch. Und aber auch da ist dann ja die Frage, ob sie, also warum nochmal liebe ich sie? Ich würde sie jetzt ja nicht lieben, wenn ich sie einfach nur einmal sehen würde und dann vorbeigehen und so. Aber eigentlich dieser innere Kern muss doch die Liebessubstanz sein, denkt man, in dieser idealisierten Welt, das ist ja gut. Im Hinterkopf behalten wir diese Formelgeschichte. Wir sind heute idealisiert, dieses reaktionäre, liberale hat ganz klar mit idealen Traumwelten zu tun, die sich der materiellen Basis entziehen. Und ja, also deshalb darf es ja eigentlich nicht sein, oder die Liebe ist deshalb beschmutzt und befleckt, weil es alles so kontingent ist. So fühlt es sich an. Ich lasse mich da ja auch nur reingleiten, ne, in diese Liebesgefühle, und das, weil ich halt so träge bin, auch nichts Besseres weiß. Und so auch mit dem Rauchen, ja, abends, da greife ich halt zu diesem Genussmittel, weil ich auch so träge bin und nichts Besseres weiß. Und genau, für mich ist es also dieses Symbolische, aber für diese Freunde, da ist es, kann es nicht genau beschreiben. Ich sage einfach nur, natürlich hat es für mich was Symbolisches, jetzt, wo ich so viel drüber rede. Und es ist auch richtig, wie ich eigentlich sagte gestern, dass ich damit auch aufhören muss, weil sonst will ich immer nur gegen euch Hörer hier leben. Und da muss ich natürlich schon noch meinen eigenen geschützten Raum haben, wo ich mir sage, ja, ihr dürft das nicht mitkriegen, was hier passiert, auch in meinen sozialen und amorösen Beziehungen. Ich glaube schon, ja, dass das deshalb auch aufhören muss, aber ich wollte das einfach auskosten, wie gesagt. Man klebt daran fest, an dieser Negativität, und wenn man sich verletzt fühlt, gerade in der Liebe, will man einfach, dass die ganze Welt so unfair ist. Und damit sage ich nun aber wirklich, ja, wird mir ein bisschen kalt hier, ich muss jetzt wirklich weg und aufstehen, und vielen Dank fürs Zuhören, auf Wiederhören.